Welche Werte sind für euch grundsätzlich? Die Würde jedes Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz? In Demokratien sind Werte wie diese zu universellen Grundsätzen erklärt worden. Sie finden sich in Verfassungen oder der Charta der Menschenrechte. Sie bieten damit eine Art Gesellschaftsvertrag und die Basis, auf der Fragen nach Legitimität, Gerechtigkeit oder auch Diskriminierung beantwortet werden. Manchmal passiert das bewusst, aber an vielen Tagen läuft unser Wertekompass einfach so im Hintergrund mit und prägt damit unser Verhalten und Entscheidungen als Bürgerinnen und Bürger, aber auch als Eltern, Kolleginnen oder Nachbarn. Wertewandel ist deshalb immer eine Erklärung dafür, wie sich Gesellschaften verändern, auch wenn er nicht immer so leicht nachzuvollziehen ist. Manchmal liegt er aber auch ganz offen auf dem Tisch, zum Beispiel bei der Aufregung um Woke-Themen. Woher kommen also die Werte, die uns Orientierung geben? Wo finden sie Ausdruck? Von Religionen über Gerichtsurteile bis zum öffentlichen Diskurs? Und welche prägen eigentlich die sogenannten westlichen Gesellschaften wie Deutschland? Darüber sprechen wir mit Andreas Püttmann. Der Politikwissenschaftler und Publizist beschäftigt sich seit vielen Jahren mit politischer Kultur, Demokratie, Christentum und den geistigen Grundlagen unserer Gesellschaft. Mit ihm ergründen wir, wie offene Diskussionen über einen Wertewandel in Demokratien aussehen können und warum aggressive politische Strategien wie aktuell in den USA damit wenig zu tun haben und welche Werte heute in Deutschland verbindend wirken könnten. Mein Name ist Maja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zum Thema Werte und der Frage, worauf wir unser Zusammenleben eigentlich gründen. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann helft mit einer Spende dabei, ihn langfristig möglich zu machen. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Gerne. Hallo Maja.
Also ich bin natürlich erstmal beeindruckt. Wir sind zusammengeschaltet. Du bist bei dir zu Hause mit dem wirklich tollen Hintergrund. Da fühle ich mich ein bisschen nackig im Vergleich. Wo sitzt du gerade?
Ich sitze im Bonner Norden in meiner Wohnung, die ziemlich mit Trödel angereichert ist und hinter mir so Stiche auch vom Rhein beziehungsreich und so Goldrahmenbilder gehören zu meiner barock-katholischen Ader.
Die barock-katholische Ader, genau. Die wollen wir heute so ein bisschen anstechen, neben deiner total gebildeten Ader. Politikwissenschaftler, Geschichte, Staatsrecht, hast du mitgenommen, warst bei der Konrad-Adenauer-Stiftung lange unterwegs, die ja Think Tank sind, und hast aber dich immer auch mit dem Journalismus natürlich auseinandergesetzt und warst selber journalistisch tätig, also in der Interpretation der Welt. Wie bist du da gelandet? Was hat dich da motiviert?
Also ich bin in einem erzkatholischen, würde man sagen, Elternhaus groß geworden, wo irgendwie das Familiennarrativ schon war, weil meine Eltern haben beide den Krieg noch miterlebt. Die Sozis sind der traditionelle Gegner und die Nazis sind der Todfeind. Das war sozusagen so eine katholische Grundprägung. Und ich bin dann, habe auch diese ganze Kirchenkarriere dann gemacht, vom Messdiener über Lektor, Kommunionhelfer, und stand dann irgendwann vor der Frage, will ich meine Wertüberzeugungen auch im Beruf leben? Ja, und mir war wichtig, also nicht irgendwie nur ein Brotverdienst zu haben, sondern auch etwas, was ich mit voller Überzeugung beruflich machen kann. Und dann schwankte ich so nach dem Abitur zwischen Theologie und Politikwissenschaft und Geschichte, also was ich so als Einheit betrachte, und habe mich dann für Bonn entschieden, wo auch die Politikwissenschaft ziemlich historisch konzipiert ist, und habe die Theologie dann mehr so als Hobby und auch durch meine persönlichen Freundschaften weitergepflegt und habe dieses Verhältnis von Religion und Politik also genauer betrachtet und Grundsatzfragen. Also nicht so die politisch-technischen Fragen oder einzelne Politikfelder wie Sozialpolitik, Familienpolitik, Verteidigung, was so viele Freunde gemacht haben, sondern mich hat die Schicht darunter interessiert. Auch Psychologie, Sozialpsychologie, bin in Allensbach gewesen, habe Frau Nölle-Neumann noch kennengelernt, weil ich immer finde, dass also die Ideen korrespondieren müssen, auch mit der empirischen Wirklichkeit. Und da ich in Mathe auch relativ gut war in der Schule, haben die Zahlen der Demoskopie mich auch nicht so verschreckt. Und ich habe dann also, als ich in der Adenauer-Stiftung mit Stipendiatinnen und Stipendiaten gearbeitet habe, also ich war da nicht in der Forschung, nicht, sondern eher in der Pädagogik oder auch in der, ja, so ein bisschen auch Beratung für den Lebensweg. Da habe ich mich teilweise dann in der Seelsorgerfunktion sogar wiedergefunden, die ich durch die Entscheidung gegen die Theologie sozusagen erstmal verloren hatte, aber dann in säkularer Form wiedergefunden habe. Mhm. Also das, so hat es sich einfach ergeben, aber wichtig war mir immer auch, für meine Überzeugungen einzutreten.
Ich meine, Thema Grundsatzfragen, Allensbach, was du erwähnt hast, ist ja eines unserer großen Forschungsinstitute, die versuchen durch Umfragen immer so ein bisschen wie so ein Seismograf in die Gesellschaft reinzuhören, ne? Zu gucken, was bewegt die Leute, was ist ihnen wichtig, was sind das für Impulse, die dann im Idealen von der Politik ja aufgenommen werden können, aber auch medial verwertet werden. Und deshalb, Elisabeth Nölle-Neumann, die du erwähntest, hat ja auch dieses ganz berühmte Buch der Schweigespirale, ja, beispielsweise geschrieben, ne, die es auch deutlich macht, wie sehr wir beeinflusst werden durch das, was wir denken, was die anderen denken.
Genau.
In dem, was wir selber gewillt sind, in die Gesellschaft einzubringen. Deshalb dieses Vermittelnde und wie wir drüber sprechen, das zieht sich ja bei dir tatsächlich wie so ein roter Faden auch durch bei diesen Grundsatzfragen, ne?
Ja, also ich habe Allensbach sehr viel zu verdanken, weil die Demoskopie nicht nur als Wasserstandsdemoskopie, ja, wie viel Prozent hat jetzt diese oder jene Partei, betreiben, sondern weil die also auch in Kooperation mit dem Mainzer Institut für Publizistik, wo Frau Nölle-Neumann ja auch war, immer so ein Grundlagenforschungsinteresse auch hatten. Und die großen Linien, die untergründigen Entwicklungen, den Wertewandel auch mit betrachtet haben. Und für mich war immer wichtig, dass man also, bevor man sagt, was sein soll, auch genau schaut, was ist. Und dass man sozusagen die Demoskopie in die Demokratie integriert. Ich war immer ein Gegner plebiszitärer Entscheidungsfindung. Also ich bin Anhänger der repräsentativen Demokratie, weil ich finde, dass die Dynamiken von Massenstimmungen also auch ein hohes Risikopotenzial haben und dass man aber trotzdem natürlich die Politik beraten lässt durch Volkes Stimme, ohne dass sie aber sklavisch nachvollziehen muss, was die Demoskopie gerade zutage fördert. Konrad Adenauer, den ich auch sehr verehre, hat mal gesagt, ich verstehe das Volk nicht. Mal sind sie für mich, mal sind sie gegen mich. Dabei mache ich doch immer die gleiche Politik. Nicht? Also ich wünsche mir keine demoskopiehörigen Politiker, aber ich wünsche mir Politiker, die sich genau mit der Demoskopie beschäftigen und sozusagen Volkes Seele und auch Volkes Bauch im Blick haben. Und das Schöne ist eben an der Demoskopie, dass sie ja keine Verbindlichkeit bedeutet, sondern dass man sozusagen dann je nach eigener Verantwortung so oder so entscheiden kann. Und zu meinen politischen Schlüsselerlebnissen gehörte die Nachrüstungsdebatte, wo Helmut Kohl sich ja gegen eine Bevölkerungsmehrheit dafür entschieden hat, die Raketen zu stationieren. Und ich war auch damals auf der Seite der Befürworter der Stationierung. Und anschließend hat die ja zur Abrüstung in Ost und West geführt, zur Wende in Russland und in Osteuropa beigetragen. Und diese Paradoxie, nicht, dass man also rüstet, um abrüsten zu können, was die Römer ja schon wussten, wenn du also Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Diese ethischen Paradoxien, die haben mich auch schon immer fasziniert. Und die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, die also an die Folgen auch denkt, die Folgen durchspielt. Also die Komplexität eigentlich ist das Spannende und die Unterkomplexität ist ein Problem unserer Zeit.
Hm. Vielleicht gucken wir das nochmal einmal an, weil wir machen hier immer so systemisches Denken. Und beides, was du angedeutet hast, sind Fragen, die wir auch hier im Podcast schon hatten, mit Claudia Major beispielsweise, mit dieser Einschätzung, wie viel brauche ich ja, signalisierte Stärke, um auf der anderen Seite ernst genommen zu werden? Und wie verhindere ich aber gleichzeitig, dass das ein Eskalationsmomentum wird? Ne? Also dieses Suchen und den Kontext lesen. Was ist die Reaktion auf das, was ich tue? Und dafür braucht es ja sowas wie Haltung und Werte, ist ja auch unser Thema heute. Wir waren da zum Beispiel in dem Podcast bei innerer Führung. Also, dass ich immer wieder gewillt bin, anzuschauen, wie die Reaktionen auf meine Strategie sind. Weil dann bin ich verantwortlich für meine Intention, was ja so ein bisschen die Gesinnungsethik hätte. Aber die ja im Grunde der Utilitarismus oder das, was hinten rauskommt, wäre so eine balancierende Notwendigkeit ja auch. Sonst sage ich, wieso, ich habe immer das Richtige gemacht, ohne vielleicht offen zu sein für Lernen, wo ich merke, huch, selbst wenn ich die Überzeugung hatte, das würde gut funktionieren, zeigt mir die Wirklichkeit, dass ich in dem Fall vielleicht nochmal nachsteuern kann. Mhm. Also das hat mich auch bei deinen Beiträgen so angesprochen, weshalb ich dachte, systemisches Denken scheint da sehr, sehr drin zu stecken. Also vielleicht kannst du deshalb auch nochmal sagen, warum Geschichte vielleicht wichtig ist, auch wenn wir über Werte sprechen.
Ja, weil Geschichte sich natürlich nie genau so wiederholt. Also sie macht nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer, hat mal jemand gesagt. Nicht? Und weil sie uns etwas lehrt, auch über den Menschen, also anthropologisch einfach, was sozusagen im Positiven dem Menschen möglich ist, aber auch welche Abgründigkeiten in ihm liegen. Und da sind wir sozusagen dann sehr nah wieder bei meiner starken christlichen Prägung, die ja sagt, also der Mensch ist gut geschaffen, aber auch fähig zum Schlimmsten. Ne? Also durch das, was also die christliche Theologie als Sünde und oder auch strukturell als Erbsünde, ja, also dass wir dem sozusagen nicht entkommen können, dass in jedem von uns ein kleiner innerer Schweinehund sozusagen auch lauert, den man möglichst also nicht füttern soll. Also diese Frage der Abgründigkeit auch hat mich schon immer interessiert, des Menschen. Und die ist natürlich in der Geschichte wunderbar zu erlernen, nicht? Also die ist wirklich also eine Lehrmeisterin, die Geschichte dessen, was der Mensch ist und vor allem auch, was er in Gemeinschaft ist. Ne? Also die Masse hat ja noch mal eine eigene Psychologie. Ein Buch, was mich da sehr auch inspiriert hat und was ich finde, was wieder das Buch der Stunde ist, fast 100 Jahre alt, ist José Ortega y Gasset, spanischer Philosoph, Der Aufstand der Massen, wo er auch eine interessante Definition der Demokratie gibt, oder beziehungsweise des Staates zunächst mal gibt, nämlich der Staat ist der Status, lateinisch, die Statik, die Gleichgewichtslage der Meinungen. Das ist, glaube ich, gerade heute sehr wichtig, wo wir durch die Social Media und durch Online-Medien eine starke Politisierung und Polarisierung auch erleben, wo Leute, die sich früher vielleicht gar nicht für Politik interessiert hätten, sozusagen jetzt anpolitisiert werden. Und dadurch, dass sie dann in bestimmten Internetmedien auch stark emotionalisiert werden, dann zu unterkomplexen Erklärungsmustern neigen. Also das ist sozusagen, glaube ich, auch der Kern der Krise der Demokratie. Und sie folgte ja also rein chronologisch schon der Ausbreitung von Social Media und der Entprofessionalisierung der Meinungsbildung. Und José Ortega y Gasset sagt eben, wenn Demokratie nicht eine Beimengung eines aristokratischen Elementes hat, dann degeneriert sie zu Ochlokratie, zur Pöbelherrschaft. Und mit Aristokratie meint er jetzt nicht, natürlich nicht Blutsadel. Wenn man da so in die Welt schaut, erlebt man ja also auch mehr anthropologische Skepsis als Ideale, sind nicht bessere Menschen. Aber Ortega sagt, also was er unter aristokratischem Element versteht, ist Menschen, so drückt er es etwas in seiner Sprache der damaligen Zeit aus, von hervorragender seelischer Zucht. Also Leute, die eine gewisse Selbstdistanz haben, auch eine Disziplin, auch im Denken eine Disziplin. Und er sagte, solche Leute aus allen sozialen Schichten. Also es geht nicht darum, hier sozusagen Ärmere gegen Reichere auszuspielen oder Gebildete gegen Ungebildete, sondern wir würden es vielleicht heute als Herzensbildung bezeichnen. Und wenn sozusagen diese Menschen im Staat nicht etwas höhere Einflusschancen haben, um sozusagen die Gesamtheit der Gesellschaft so ein bisschen zu heben im Niveau, dann droht Ungemach. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Also das Buch kann ich jedem nur empfehlen, 1929 geschrieben.
Da kommen mir zwei Sachen in den Kopf. Also einmal Plato der ja die Demokratie so ein bisschen als eine Zwischenstufe auf dem Weg in die Tyrannei gesehen hat, weil er es für sehr unwahrscheinlich hielt, dass wir es schaffen würden, ein Bildungsniveau, wo er die Verantwortung auch bei der sogenannten Elite sah, das bereitzustellen, in einer Breite der Bevölkerung anzubieten, was diese Meinungsbildung und Willensbildung erlauben würde, aber eben auch die Checks and Balances erlauben würde. Also diese Gefahr, dass wenn ich in diesen Machtpositionen, Entscheidungspositionen bin, ich doch so in die Richtung kippe, sie für mich selbst zu nutzen und nicht mehr fürs Gemeinwohl. Das sind ja zwei so Balanceakte. Ne? Einmal dieses, was Bürgersein ein Stück weit ausmacht, darüber haben wir uns ja auch unterhalten, also dass Demokratie ja nicht nur wir geben jemandem die Macht, die Regeln zu machen, sondern wir leben ja alle in Referenz auf bestimmte Regeln und Normen und Werte und sind dabei Co-Gestalterinnen von dem, was tatsächlich auch aus den Ideen der Regelsetzung in der Realität entsteht. Wenn ich mich nicht dran hälte, dann wirken sie auch nicht. Ist ja das Einfachste. Und das andere natürlich, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um, wenn ich da oben sitze und ich kann diese Regeln machen, damit ich auch das Vertrauen erhalte, dass die Gemeinwohlorientierung im Fokus bleibt.
Also wir sind alle mit einem ja in gewissem Maße auch gesunden Egoismus ausgestattet, ja, von unserer Menschennatur her. Und Aufgabe von Kultur ist jetzt sozusagen dieses Ego, was es sowohl als individuelles Ego gibt, als auch als kollektives Ego, ja, im Sinne von nationalem Chauvinismus etwa, dass wir das sozusagen zügeln, dass wir dem Regeln auferlegen, die zunächst mal für den Einzelnen wie eine Beschränkung aussehen, aber die letztendlich im Endergebnis dann doch für alle besser sind. Ja, weil ja niemand weiß, ob aus der Mehrheit, der er vielleicht heute angehört, nicht demnächst mal eine Minderheit werden kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat richtig bestimmt. Also ein sozialdemokratischer Rechtsphilosoph, ich glaube, es war Adolf Arndt, hat mal gesagt, also gewiss, Demokratie ist ein preisenswertes Gut, aber Rechtsstaat wie Luft zum Atmen und Wasser zum Trinken. Und das Beste an der Demokratie gerade das, dass nur sie geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern. Das ist eine sehr interessante Verschränkung von beiden, die besagt, das eigentliche, wichtigere ist Rechtsstaatlichkeit, weil sie schützt die Freiheiten des Einzelnen. Und die Demokratie kommt sozusagen dazu, weil teilweise gehört sie eben auch der Freiheit, eben sich zu äußern und mitzuentscheiden. Aber sie sichert eben auch, weil eben so viele sich beteiligen, dass nicht einige die Macht an sich reißen. Also viel Wasser verdirbt weniger schnell als wenig Wasser, ja, um es mal also von der Natur her zu entlehnen. Und dadurch bietet die Demokratie die Chance, also den Rechtsstaat zu sichern. Sonst könnte man ja auch sagen, es muss nicht unbedingt besser sein, wenn alle die Freiheit haben, mitzuentscheiden. Wir suchen uns jetzt mal ein paar besonders Gebildete aus, nicht? Oder Fachleute. Ist auch so eine alte deutsche unpolitische Idee. Ein Fachleute-Regiment, die es dann irgendwie besser können. Ein Fachleute-Expertenkabinett ist übrigens eine Idee, die jetzt gerade auch wieder ins Gespräch gebracht wird, weil angeblich die Politiker, die Demokratischen, ja alle versagt haben. Aber selbst Fachleute sind natürlich nicht ohne Ideologie, ohne also ein bestimmtes Herkommen, ohne Interessengruppen, die jeweils im Hintergrund stehen, von denen sie selbst auch stark geprägt sind. Also ich würde immer dazu raten, schon an der Demokratie festzuhalten, aber sie zu sichern gegen die Dynamik von Massenströmungen und kollektiven Psychosen, ja, von denen man ja teilweise wirklich sprechen kann. Also die Briten haben es gerade erlebt, mit dieser fixen Idee, wenn wir aus der Europäischen Union ausscheiden, dann bricht das goldene Zeitalter an, dann haben wir kein Problem mehr mit Flüchtlingen und dann können wir unseren Wohlstand, den wir als Nettozahler also gemindert haben früher, können den in vollen Zügen genießen. Und schon nach wenigen Jahren war der Katzenjammer da, ja, dass man also gesehen hat, dass diese Massenstimmung, die von Nationalisten erzeugt wurde, eben kein Mehrwert gebracht hat, sondern eine Minderung. Und ich sehe eben doch im Moment die große Gefahr, dass wir in eine Stimmungsdemokratie hineinlaufen, die zudem auch noch sehr stark fragmentiert ist und wo jeder in seiner Blase, in der er sich dann auch gerne informiert, weil wir suchen alle mehr die Bestätigung als die kognitive Dissonanz, sozusagen dann immer weiter reinsteigert in eine bestimmte Idee. Da kommen wir dann zu dem Stichwort Tribalismus, also dass die gesamte Gesellschaft zerfällt in einzelne Stämme, die sich gegenseitig befehden, mit ihren Überzeugungen gar nicht mehr richtig zuhören und gar nicht mehr davon ausgehen, dass die anderen mit der konträren Meinung möglicherweise einem selbst auch was zu sagen haben. Ja. Und ja, die Instanzen, die früher dafür gesorgt haben, dass alles so ein bisschen zusammengeführt wurde oder zusammengehalten wurde, wozu in unserem Kulturkreis beispielsweise die Kirchen gehörten, nicht, wo der Generaldirektor neben dem Arbeiter als gleich in Würde und gleich im Glauben in der Kirchenbank nebeneinander saß, ja, also wo sozusagen sozial integrative Funktion auch geleistet wurde, was auch übrigens die Idee der CDU mal war bei ihrer Gründung, das verliert sehr stark an Einfluss. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir also nicht völlig zerfasern und dass dann irgendwie also eine modische Bewegung, die den Interessenegoismus sehr stark anspricht und die negativ integriert, indem sie bestimmte Gruppen schlecht macht, indem sie demokratische Regierungen schlecht macht, also dass die dann sozusagen nachher zur führenden Kraft wird.
Ja.
Hallo, ich bin Paul, Gründer und Initiator von Lemonade & Charity. Angefangen hat unser Projekt vor über 17 Jahren mit einer Limo aus frisch gepressten Limetten und der Überzeugung, dass Wirtschaft auch fair und anders funktionieren kann. Aus einer simplen Idee in der WG-Küche ist heute eine Bewegung geworden. Es gibt uns in über 30 Ländern und es kamen bereits mehr als 13 Millionen Euro für den gemeinnützigen Lemonade & Charity e.V. und damit Sozialprojekte zusammen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und ihr könnt dabei sein. Wir öffnen Lemonade für unsere Community. Als Fairholderin gestaltet ihr die Zukunft mit. Für eine Wirtschaft, die allen dient. Werde jetzt Teilhaberin von Lemonade und Charity. Die Infos findest du auf unserer Website lemon-aid.de.
Das würde ich gerne mit dir ein bisschen entpacken, weil das ist ja so ein bisschen, was wir versuchen auch anzuschauen. Wo werden bestimmte Werte einfach auch neu gedeutet? Und weil du den Brexit ansprachst, wir sehen ja schon, das Nationalistische wird momentan wieder nach vorne gezogen als ein Ausdruck von vermeintlicher Stärke. Also in einer unsicheren Zeit, in einer Krisenzeit, diese Suche nach, wo kommt Souveränität und Stärke her, kann ich ja unterschiedlich beantworten. Je nachdem vielleicht, wie ich auch auf die Welt schaue und welche Überzeugungen ich habe. Aber da setzt sich ja eher eine Richtung durch, die sagt, wir machen es wieder kleiner, wir machen es wieder homogener. Und häufig ist eine Rigidität, die damit ja auch einhergeht. Und was ich wichtig finde, dass wir heute verstehen, weil wir in dieser ganzen Staffel darüber reden wollen, westliche Zivilisation, wenn ein großer Partner wie die USA jetzt uns sagt, wie wir uns zu verändern haben in Europa, damit wir wieder westliche Zivilisation sein können, da muss ich ja ganz vorsichtig mal hingucken, wer das umdeutet und warum. Und in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA ist ja der Nationalismus als etwas, was in Europa wieder nach vorne muss, integraler Bestandteil. Ich habe da eine Fantasie, warum das so ist, aber ich würde erst gerne deine hören. Also
zunächst mal ist mir da sofort François Mitterrand eingefallen, also ein früherer französischer Präsident der 80er Jahre, der mal gesagt hat, le nationalisme c'est la guerre. Ja, also Nationalismus früher oder später läuft immer auf Krieg hinaus. Weil sozusagen das rabiate Vertreten der eigenen Interessen, soweit man die Machtmittel, die militärischen hat, irgendwann dazu führt, dass man mit Gewalt versucht zu erzwingen. Und man sieht es hier an Trump, ja, er ist angetreten als Friedenspräsident, ja, und ist jetzt doch ein Kriegspräsident geworden. Und das
hat
auch noch
ein Kriegsministerium gemacht.
Und hat ein Kriegsministerium daraus gemacht. Und also der friedliebende Nationalist, der muss, glaube ich, wirklich noch erfunden werden, um es mal salopp zu sagen. Also natürlich sind die einen mehr, die anderen weniger, also aggressiv. Aber es liegt eher daran, dass manche einfach auch nicht die Machtmittel haben, um den Nationalismus auch mit Expansionismus zu verbinden. Und dass also, wenn jeder nur an sich denkt, für alle am besten gesorgt ist, das ist sowohl individual psychologisch und individualethisch falsch, als auch in der Staatenwelt. Und ich glaube, dass der Nationalismus ein bisschen auch eine Ersatzreligion ist. Mhm. Also er verbindet sich zwar in den USA teilweise auch mit einer bestimmten Form von Religiosität.
Das würde ich gleich auch nochmal aufbauen mit dir. Ja.
Sag mal, es gibt doch gerade in der Religion wiederum auch starke Gegenkräfte, jetzt insbesondere im Katholizismus, der ja schon von seiner eigenen Struktur her universalistisch ist. Und das ist mir mal gespiegelt worden, also indem ich mit einem AfD-geneigten Journalisten vor etlichen Jahren schon also mal diskutiert habe, der gar nicht verstand, wieso ich, der doch auch immer ein Konservativer war, jetzt plötzlich ihm da nicht folgen kann. Und dann irgendwann sagte er, ja, Sie sind eben dann doch, das unterscheidet uns, ein Universalist. Ja? Und er hätte genauso gut sagen können, ein Katholik. Ne? Mhm. Weil dieses ultramontane Moment, ja, wie wir in Deutschland sagen, also über die Berge hinweg, ist ja ein lateinischer Begriff, über die Alpen hinweg orientiert zu sein, sozusagen zu einem Vatikan, der in einem ganz anderen Land liegt und der sowieso die Interessen global von Milliarden Menschen zu berücksichtigen hat, ist so eine gewisse Immunisierung. Ja, jetzt sind natürlich die Katholiken in den USA immer minoritär gewesen. Ich glaube, heutzutage machen sie so 20-22% der US-Amerikaner aus. Aber siehe da, wir haben schon wieder einen Streit also mit der katholischen Kirche. Der jetzige Papst hat den Vizepräsidenten Vance auf X in die Schranken gewiesen, als der also die Häresie, also die Irrlehre verbreitet hat, die Nächstenliebe müsse man abstufen. Und mit Nächstenliebe sei also die Liebe zu den Nächsten gemeint. Sprich, also die eigene Familie und dann die eigenen Freunde. Nicht? Und überhaupt ist das ja ein Schlagwort der neuen Rechten, auch das eigene gegen das Fremde. Das ist so eine Schlüsselbegrifflichkeit der Rechten. Und beim Christentum ist es eben genau andersrum. Ja? Also man soll sich zwar auch selbst lieben, ja? Also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also sich selbst zu lieben ist also nichts Ehrenrühriges. Aber es lehrt eben doch immer auch vom anderen her zu denken. Also durch Empathie, durch Einfühlung, durch Mitleid, durch Solidarität, die Interessen der anderen auch zu bedenken. Und Jesus sagt ja sogar, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt also, Nächstenliebe ist Gottesdienst. Und man kann nicht einfach auf den Knien herumrutschen und meinen, man sei deswegen ein guter Christ, wenn man sozusagen den Leidenden, den Migranten, den Verlassenen, den Einsamen, den Armen beiseite legt. Und deswegen war dieser Konflikt zwischen katholischer Kirche unter jedenfalls Franziskus und Leo, die sehr stark auch die soziale Seite akzentuieren, und dieser neuen US-Regierung, die sozusagen der organisierte Egoismus, und zwar in seiner degeneriertesten Form, wirklich ist, auch bis hin zur Korruption, dass es da
ein
krachen muss.
Ein Riesenstil, das ist ja eine Kleptokratie. Ja, also absolut. Das ist ja eindrucksvoll. Ich fand in dem Kontext, nämlich auch, weil du das Christliche jetzt ansprachst, das ist ja das Zweite, was so ein bisschen gedreht wird bei diesem, von diesem Project 2025, was ja auch so die Vordenker hinter dieser Regierung sind. Und ich fand das schon eindrucksvoll, wie Peter Thiel als direkter Berater oder manche sagen ja auch Ziehvater von J.D. Vance tatsächlich in Rom vor Ort eine Versammlung abgehalten hat mit Abtrünnigen vielleicht eher gedacht, vom puren Katholizismus, den du mir gerade beschrieben hast, und zu sagen, wir müssen das umdeuten. Also er hat ja so diesen Antichrist-Moment, den er so stark macht, was er eigentlich gleichsetzt mit allem, die Vereinten Nationen beispielsweise oder Greta Thunberg kam da auch vor, was Regeln mit sich bringen würde gegenüber der Freiheit der Starken. Also so drehen die das ja im Grunde genommen, dass jede Beschränkung von ihrer Genialität nicht nur sie selbst, sondern im Grunde genommen auch die Menschheit zurückhalten würde. Deshalb, sie machen es ja auch nicht unter die nächste evolutionäre Stufe der Menschheit, was sie mit ihren Technologien angeblicherweise vorausbringen wollen. Oder Das souveräne Individuum ist auch so ein crazy Buch. Wenn man das liest, wird ein bisschen komisch. Ne? Ja. The Sovereign Individual ist von 1997. Da steht das alles drin, dass ein Wertewandel passieren muss, damit eben die Souveränen, sprich die kognitive Elite, sich absetzen kann, sowohl von den Regeln, die für andere gelten, aber auch von Umgangsformen. Alleine diese seltsame Erwartung, das Recht sollte für alle gelten oder man würde eben wohlfahrtsstaatlich sich weiter aufstellen. Das würden halt Dinge der Vergangenheit werden. Das würde für einige unangenehm, aber ist halt so. Also das, deswegen, mir ist das so wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Umkodieren von zentralen Werten durchaus auch politisches Programm ist. Und nicht nur ein offener Suchprozess. Und deshalb finde ich in deinen Schriften auch so wichtig, dass du ja häufig bis zum Nationalsozialismus auch zurückgehst, ja, um zu gucken, wo solche Sachen auch stattgefunden haben. Und dass wir jetzt heute sehen können, nicht nur, wo sind die Absender einer solchen Doktrin und wieso sollten wir auch vorsichtig sein, wo dann vielleicht noch christdemokratisch draufsteht, aber ein anderes Gedankengut in Dialogrunden ausgetauscht werden, wo auch führende CDU-Politiker teilnehmen. Und was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Befund? Also wie können wir das transparent machen und in einer Form verhandelbar, die konstruktiv bleibt? Das treibt mich richtig um.
Ja, jetzt hast du auch schon einen weiten Bogen wieder geschlagen, ja, und verschiedene Themen angesprochen. Also zunächst mal, jede Ideologie versucht sich der Religion, die in einer Gesellschaft vorherrschend ist, zu bemächtigen. Weil sie möchte ja auch Konkurrenz ausschalten. Und also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die brutale Unterdrückung, wie wir es in der Sowjetunion erlebt haben oder auch in Albanien und so weiter, also wo regelrecht also Verfolgungssituationen waren, um Religion zu vernichten. Auch in der DDR war es noch Ziel der SED, erklärt es, die Ausrottung jeder Religion, jedes religiösen Gefühls. Damit ist man aber auf Dauer doch nicht sehr erfolgreich. Und die andere Strategie ist sozusagen dann, diese Religion zu unterwandern, zu deformieren und sich sozusagen zu eigen zu machen, sich so ein Mäntelchen umzuhängen. Und das ist eher die Strategie der Magerbewegung. Und da kommt es dann zu Pathologien der Religion, nicht? Also Papst Benedikt, der deutsche Papst, hat auch ausdrücklich davon gesprochen, es gäbe Pathologien der Vernunft, wenn wir etwa an die Französische Revolution denken, die ja auch blutrünstig wurde, wo aus Ströme von Blut geflossen sind im Namen der Vernunft und eben antireligiös auch. Aber es gibt eben auch die Pathologien der Religion, ne? Also Dostojewski sagt zwar, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Aber wenn Gott mit uns ist, dann ist auch alles erlaubt. Ja, also man kann sozusagen zu beiden Seiten abstürzen. Und dagegen müssen sich natürlich die legitimen religiösen Institutionen zur Wehr setzen. Und das geschieht also natürlich umso besser, je internationaler eine Religion aufgestellt ist. Ja, wenn sie sozusagen also nur Religion in einem Land ist, kann sie sich dem häufig schwerer entziehen. Und der zweite Aspekt ist Christdemokratie, hast du jetzt angesprochen. Also die ist ja gerade aus dieser historischen Lehre erwachsen oder hat nochmal einen Push bekommen. Also die Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Ein Christ muss sich ja auch um die Gesellschaft kümmern. Das steht schon in der Bibel. Suche der Stadt Bestes. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also Christen darf der Staat nicht egal sein, also müssen sich irgendwie da engagieren. Aber in Deutschland war es eben so, dass man in den Gestapo-Kellern unter den Folterungen derer, die also im Widerstand waren, dass Katholiken und Protestanten zueinander gefunden haben und gesagt haben, wir dürfen nicht wieder so was Konfessionelles machen wie die Zentrumspartei in der Weimarer Republik. Und wir müssen zweitens Politik an Werte binden. Sie muss drittens sozial integrativ sein. Es darf keine Klassenparteien geben wie Bauernpartei, Arbeiterpartei, Mittelstandspartei, sondern wir müssen also Partei für alle Menschen machen, was der christlichen Idee der gleichen Würde und Freiheit aller entspricht. Und eben eine antitotalitäre Partei, die sozusagen das C auch eben gegen Diktatur gerichtet versteht. Das sind so die vier Dimensionen des C. Und konservativ spielte da erstmal keine Rolle. Hm. Also die Konservativen der Weimarer Republik waren nachhaltig diskreditiert, weil sie eben gegenüber dem aufstrebenden Nationalsozialismus dahinschmolzen wie Schnee unter der Sonne. Und also in den Wahlen 1930 die Deutschnationale Volkspartei und die rechts- und wirtschaftsliberale DVP also sich halbiert haben. Und die Nazis haben hauptsächlich eben von den Nichtwählern profitiert, wie heute auch die AfD. Und eben von diesen konservativ- und rechtsliberalen Milieus, die eben dominant anti-links waren. Also Anti-Bolschewismus,
ja,
ne, war damals okay, die Parole. Also durch ein Feindbild. Negative Integration ist auch typisch. Also zu integrieren, das machen heute auch die Rechtspopulisten, indem sie die Leute hauptsächlich aufhetzen gegen andere. Ne? Und die Idee, eben eine christlich-demokratische Partei zu gründen, war eher zusammenzuführen, an ein bestimmtes Ethos Politik zu binden und also einer neuen ideologischen, pseudoreligiösen Aufwallung, wie es Nationalsozialismus, Faschismus und Kommunismus waren, zu immunisieren. Und das Wort konservativ, deswegen ärgere ich mich immer so, wenn die CDU einfach als konservative Partei bezeichnet wird oder sich welche selbst so bezeichnen, wie heute oft in der Jungen Union. Das Wort konservativ tauchte erst 1978, okay, also zum ersten Mal in der Programmatik überhaupt auf und da auch nur beschreibend für unterschiedliche Strömungen der Weimarer Republik, aus denen eben auch ein paar regionale Gründungsvorsitzende der Union kamen. Die meisten kamen aus dem Zentrum, etwa die Hälfte, aber ein paar auch aus DVP, DNVP. Und diese Konservativen waren dann erstmal ein bisschen kleinlaut, nicht? Nach dem, was sie angerichtet hatten. Und haben sich sozusagen eingeordnet und untergeordnet in diese Zentrumsströmung, also die von Adenauer, später von Helmut Kohl, also zwei sehr dezidierte Katholiken, eben auch vertreten wurde. Und irgendwann, nachdem die historischen Lehren verblasst waren, haben sie jetzt gemeint, sie könnten wieder ihr eigenes Ding machen, nicht? Und haben dann 2013 die AfD gegründet. Diese Zauberlehrlinge, ja, die ja zunächst mal viel Professoren waren, Wirtschaftsliberale und Konservative. Und,
darf ich dich noch kurz fragen? Wenn, was würdest du sagen, weil wir ja versuchen, mit den Werten so ein bisschen zu arbeiten. Und du hast gesagt, es ist eine klare, wertegeleitete Politik. Wo würdest du zentrale Unterschiede zwischen den Gruppierungen des Konservativen und des Christlich-Demokratischen sehen?
Also da kann man ja die Bevölkerung zum Beispiel auch fragen, nicht? Was hat Allensbach mal gemacht, leider vor 14 Jahren und nicht mehr wiederholt, und hat gefragt, also wenn Sie jetzt an einen christlichen Politiker denken oder wenn Sie an einen konservativen Politiker denken, was würden die typischerweise tun und unterstützen? Und da kommen krasse Unterschiede raus im Verständnis der Bevölkerung zwischen konservativ und christlich. Also vom Christen erwartet man mehr, dass er für die Freiheit eintritt, dass er für den Umweltschutz eintritt, dass Lohnersatzleistungen, also dass der Abstand hier gegenüber geringeren Löhnen, also jetzt nicht besonders groß sein muss, ja, was auch eine typische Forderung auch von Rechten ist. Also sprich, diese soziale Komponente. Interessanterweise auch erwartet man vom Christen weniger, dass er gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften ist, als vom Konservativen. Man glaubt auch, dass er weniger stolz auf sein Land ist als der Konservative. Also ich war wirklich erstaunt, was für eine präzise Vorstellung die Bevölkerung davon hat, wie das Christliche sich vom Konservativen unterscheidet, obwohl doch schon seit geraumer Zeit so viele Menschen gar nicht mehr zur Kirche gehen. Und aber irgendwie ist kulturell das sozusagen eingewurzelt bei uns. Und das sagte auch schon Adenauer. Der sagte immer, wir wollen keine kirchliche Partei sein, sondern wir wollen alle zusammenfassen, die auch, wenn sie selbst nicht gläubig sind, aber sozusagen diese bestimmte Idee von Christentum in sich tragen, weil sie eben auf diesem Kulturboden groß geworden sind. Mhm. Und er sagte dann, also die Christen müssen sich engagieren, viele andere müssen uns wählen, vor allem müssen Christen führen. Und wie weit das noch in der heutigen Union gegeben ist, das hinterfrage ich ja in Publikationen seit ein paar Jahren kritisch. Und das neue Grundsatzprogramm hat zum Beispiel der CDU, hat die ganzen Begriffe wie Christentum, Nächstenliebe, Gott, Kirche ungefähr um die Hälfte reduziert, hat eine Zweitidentität erfunden, nämlich bürgerliche Partei zu sein.
Das hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, upsi, jetzt haben wir gar keine Werteankerung mehr. Was ist denn bürgerlich? Wer ist denn nicht bürgerlich? Wir sind doch alle Bürgerinnen und Bürger in dieser Republik. Also wo ist da noch der Anker?
Der Fairness halber muss man sagen, diese Gruppe um Andreas Röder hat eben schon das Bürgerliche so erklärt im Sinne des Republikanischen. Nicht? Also, dass sich die Bürger also alle verantwortlich fühlen und also in einer engagierten Freiheit eben am Gemeinwohl mitwirken. Nur diese republikanische Freiheit, die vertreten ja auch andere Parteien, nicht? Also unter dem Gesichtspunkt sind auch die Grünen eine bürgerliche Partei, die SPD eine bürgerliche Partei, die FDP eine bürgerliche Partei. Und das Risiko ist eben dann doch, dass man in soziale Distinktionsmerkmale zurückfällt. Ne? Also unter bürgerlich versteht Otto Normalverbraucher doch weiße Häuser an der Beethovenstraße und nicht das Wohnen im Wohnblock der Vorstadt. Oder wenn man bürgerlich essen geht, dann zahlt man drauf. Nicht? Und also das wollte gerade Adenauer nicht, nicht. Also eine Mittelstandspartei gründen, oder eine Partei derer, die also ihren Besitzstand zu verteidigen haben.
Aber da sind wir doch am Kern der Sache, oder? Habe ich so das Gefühl. Also Volkspartei ist das ja genau nicht mehr, was du beschreibst. Sondern die müsste ja offen sein für alle Lebensentwürfe. Genau.
Also nicht nur offen sein, sondern sie müssen die auch repräsentieren. Genau. Nicht? Und wenn ich dann also sehe, dass zeitweise von den stellvertretenden Vorsitzenden der Union alle in der Mittelstandsunion waren, nicht, oder im Parlamentskreis Mittelstand in der Fraktion, wenn da also, was weiß ich, 50, 60, 70, 80% also in so einer Mittelstandsströmung also auch noch organisiert sind, dann stimmt etwas nicht mehr. Nicht? Also der soziale Flügel, diese christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die große Politiker hervorgebracht hat, wie Hans Katzer oder Norbert Blüm, die ist so ein bisschen marginalisiert. Und unter Friedrich Merz, unter Linnemann und Spahn haben also eher die wirtschaftsliberalen Konservativen die Macht in der Partei also erobert und haben also andere, die christlich-sozialen, aber ich würde sagen auch die christlich-liberalen. Also da haben wir jetzt noch mal einen wichtigen Punkt. Also es wird immer gesagt, die Union besteht aus konservativen, liberalen und christlich-sozialen Grundströmungen. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, das Christliche in einem Doppelnamen zu verstecken und nur an das Soziale zu binden, als ging es da nur um Suppenküchen und sozialen Kit. Sondern das Christliche ist eigentlich gemeint als Vorzeichen vor der Klammer. Das heißt also, dass das Liberale durch das Christliche eben anders wird als das Liberalala jetzt der puren Liberalen, um das mal etwas salopp und polemisch zu sagen. Und dass das Konservative eben auch etwas anderes wird als christlich-konservativ, nämlich weg von dieser Blut- und Bodenideologie und mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, also diesen Wohlstandsegoismus. Und auch das Soziale eben als christlich-soziales anders wird, indem, ich glaube, ein Papst hat mal gesagt, Gerechtigkeit teilt, Liebe teilt zu. Also indem das Soziale sozusagen mitmenschlicher wird, gewissermaßen also sanfter wird und auch nicht in diesen Sozialismus als Ideologie abzugleiten droht. Und deswegen würde ich sagen, das C darf man nicht an eine dieser drei Strömungen knüpfen, sondern jede muss sich also den Anforderungen dieses C stellen und sich von ihm transformieren lassen in eine sozialverträgliche politische Denkungsart.
Ich finde, also ich würde da gern zwei Sachen dranhängen, weil ich finde den Punkt total wichtig. Ich habe immer so ein bisschen überlegt, ich bin jetzt nicht religiös erzogen. Deshalb das säkulare Pendant So ein bisschen, wenn wir mal suchen, ne? Wie kriegt man das empirisch jetzt irgendwie verankert? Für mich ist da sowas wie die Nachhaltigkeitsstrategie ein Versuch, beispielsweise, der ja sagt, wir versuchen Indikatoren zu finden, also im Grunde genommen Messgrößen, wo wir gesellschaftliche Bedingungen versuchen zu fassen, von denen wir sagen, die sind wünschenswert. Also zum Beispiel eben die Natur nicht so stark auszubeuten, dass sie uns morgen nicht mehr versorgen wird können. Mhm. Oder einen gewissen Korridor von Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, aber tatsächlich auch Gesundheitsorientierung etc. zur Zielmarke von Politik zu machen. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Versuch gewesen zu sagen, unter welchen Bedingungen ist denn die Chance groß, dass hier eine soziale Marktwirtschaft, aber auch guter Wohlstand nicht nur heute, sondern auch morgen tatsächlich vorzufinden ist. Und Menschen, das ist ja auch wichtig, erzählen, dass sie ein gutes Leben führen. Und deshalb war für mich immer die Frage, warum ist die Nachhaltigkeitsstrategie, und sie wurde ja auch von einem konservativen Umweltminister, Klaus Töpfer, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er dann den Begriff Walter konservativ Wallmann, wollte.
Der erste hieß Walter Wallmann.
Ja, nicht? Genau.
Aber es war eine Unionsregierung, die das Ressort geschaffen hat.
Genau, und Klaus Töpfer war ja 1992, meine ich, in der Position eben in Rio etc., wo diese Strategien verhandelt und ja auch als globale Zielmarke gesetzt wurden, tatsächlich auch der verantwortliche Minister. Und dann wurde der Beirat, wo ich mal gearbeitet habe, als Generalsekretärin wissenschaftlicher Beirat für die Bundesregierung, eben der Versuch, Expertenwissen ranzubringen als einen Orientierungsrahmen, innerhalb dessen dann natürlich die Politik die Akzente setzt. Aber zu sagen, wenn ihr das ernst meint, dass das Zielmarken sind für die Gesellschaft, können wir euch helfen, zu sagen, empirisch betrachtet, also auswertend, wie bestimmte Maßnahmen gewirkt haben in anderen Ländern oder in der Vergangenheit, würden wir empfehlen, das und das voranzutreiben. Also das ist für mich auch so eine Suche, wie kriegt man ein Wertefundament eben so ein bisschen empirisch gegriffen, dass man weiß, aha, sind wir auf dem Weg, diese Bedingungen aufrechtzuerhalten, die ja häufig auch materielle Anteile haben. Aber diese Umgangsformen, die damit zusammenhängen, die liegen natürlich außerhalb unserer Hand. Inklusive erkenne ich an, dass die Politik, die ich gemacht habe oder die ich jetzt vorschlage, diese Wirkung entfalten kann oder eben auch nicht entfalten kann. Und deshalb ist da so für mich eine wichtige Frage, wieso das im Moment so links gilt oder so politisch positioniert wurde, obwohl es doch eigentlich tatsächlich ein Nordstern für jede Bundesregierung sein soll, wenn man überlegt, wie die Strategie auch verabschiedet wurde. Warum ist das links?
Da stimme ich ein, also in deine Frage. Also ich habe Nachhaltigkeit immer verstanden als gewissermaßen eine säkularisierte Form der Bewahrung der Schöpfung. Ne? Also in der Genesis der Bibel steht da, Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, ja, damit er also die Natur bebaue und bewahre, steht ausdrücklich da. Also der ökologische Gedanke gehört praktisch von den Anfängen an mit zum Christentum. Und der Raubbau an der Natur, die ja auch ihren Eigenwert hat, weil sie eben auch Schöpfung Gottes ist, also kann nicht vom Christentum gebilligt werden. Und deswegen haben die Kirchen ja schon in den 80er Jahren so eine Bewegung auch gegründet für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und im Grunde genommen ist es schade, dass es dann überhaupt also einer Gründung der Grünen bedurfte. Und das haben ja auch manche wie Herbert Gruhl, der Unionspolitiker, dann frühzeitig moniert. Der hat ja dann auch, glaube ich, seine eigene Partei gegründet. Das hätte eigentlich auch von einer christlich-demokratischen Union dieser ökologische Gedanke schon stärker gepusht werden können. Und also insofern treffen sich hier säkulare und also aus dieser christlichen Tradition motivierte Menschen. Und ich halte sowieso gar nichts davon, immer so zwischen den Religiösen und den Nicht-Religiösen irgendwie so eine Art Brandmauer dazu ziehen oder so, ja, sondern selbst die Bibel sagt ja, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und in seinem Herzen sozusagen eingesenkt in sein Herz auch sozusagen das Gesetz, einerseits eben die Vernunftbegabung, ja, durch die kann man ja auch dazu kommen, dass es für alle besser ist, wenn man also die Schöpfung oder die Natur so bewahrt. Aber andererseits eben halt auch durch eben das Geschaffensein durch Gott selbst ist sozusagen von der göttlichen Ordnungsvernunft, sagt die Bibel, in jedem Menschen, auch unabhängig von seiner religiösen Praxis, von seinem Glauben, also diese Fähigkeit sozusagen angelegt. Und deswegen sind auch Christen immer bündnisfähig, mit denen, die diesen Glauben nicht teilen, weil sie sich da irgendwie auch nicht als was Besseres fühlen, sondern so eine fundamentale Gleichheit aller Kinder Gottes ist, ja, der Gläubigen und der Nichtgläubigen. Also von daher müssen sich auch Christdemokraten selbstverständlich ökologisch engagieren.
Ja, ich habe auch immer mal gesucht, was könnten so Letztbegründungen sein, ne, mit Ethik, über Verteilungsfragen. Ne, weil es geht ja viel darum, wer müsste sich einschränken heute, damit genug für alle da ist. Mal so ganz platt formuliert, ne, mit dem Thema planetare Grenzen. Und ich habe dann auch immer weiter gefragt, aber warum, nur weil ich früher geboren wurde und meine Eltern mir ein Grundstück vererbt haben, auf das ich dann eben eine Hypothek aufnehmen konnte, um mehr zu kaufen etc. Warum bin ich per se dann auf immer und ewig berechtigt, eine sehr groß gewordene Scholle zu verteidigen als mein Privateigentum, nur weil Nachgeborene, A, in der Anzahl, wir werden mehr, die Bevölkerung ist gewachsen, oder aber irgendwann, sprechen wir wieder von feudalen Strukturen, das war ja genau nicht die Idee. Das heißt, diese Frage von immer wieder Gleichgewicht oder Chancengerechtigkeit herzustellen, das habe ich in deiner Perspektive auch viel wahrgenommen. Also auch eben die Frage, kann ich neutral sein an jedem Zeitpunkt, wenn ich das versuche, beispielsweise wissenschaftlich, kann ich natürlich sagen, wenn ihr die Ziele erreichen wollt, dass die Wirkung der Maßnahmen nachgewiesenermaßen nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen. Also das ist dann eben ausgedacht, weil es klientelpolitisch irgendwie opportun scheint, aber es ist nicht empirisch fundiert. Auf der anderen Seite ist ja diese Bereitwilligkeit, mich überhaupt dieser Wissensbestände zu bedienen, die mich zu dieser Erkenntnis kommen könnte, etwas, was wir gar nicht mehr unbedingt voraussetzen können. Und das fand ich eben spannend, weil du mir im Vorhinein geschrieben hattest, als Journalist habe ich ja mit Neutralität, Objektivität auch immer viel zu tun. Und je nachdem, wie die Gesamtsituation ist, ist der Auftrag ein Stück weit ein anderer. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
Also begonnen hattest du ja nochmal mit der Generationengerechtigkeit und das wollte ich auch nochmal unterstreichen, dass also der ökologische Gedanke nicht nur aus der Bewahrung der Schöpfung quasi als Eigenwert und auch in seiner Nützlichkeit für uns herzuleiten ist, sondern dass so sich damit auch nochmal dieses Gerechtigkeitsthema verbindet, weil ich ja vorher diese Trias genannt hatte, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und da wiederum auch, wie die Bibel sagt, Gerechtigkeit Frieden schafft, sind wir auch sehr schnell dann beim Dritten, weil durch Ungerechtigkeit zwischen den Generationen wird eben der gesellschaftliche Friede auch gestört werden, weil die Jüngeren natürlich nicht einsehen werden, dass man auf ihre Kosten, also ökologisch verwahrlost, also unsere Lebensgrundlage und auch übrigens nicht finanziell. Und Neutralität ist insofern nochmal ein wichtiges Stichwort, weil es ja im Moment auch gegen die NGOs so ein bisschen ins Feld geführt wird, die sich wiederum mit der Nachhaltigkeit beschäftigen. Und weil so diese Vorstellung herrscht, also wer hier Staatsgeld auch bekommt, der muss sich auch also neutral und nicht irgendwie politisch tendenziös betätigen. Aber das halte ich also als Politologe auch für ein Missverständnis des Pluralismus. Also die pluralistische Demokratie besteht nicht aus einer Addition von weltanschaulichen Nullen, sondern aus klar erkennbaren Hausnummern. Und es ist also nicht erforderlich, dass man sich über die Anerkennung bestimmter Grundregeln hinaus, die das politische System konstituieren, dass man sich also da jeglicher weltanschaulicher Orientierung und Tendenz enthält. Es steht ja jedem frei, sich zu engagieren. Und wenn sich also Konservative weniger bürgerschaftlich und zivilgesellschaftlich einbringen und also solche Fördergelder nicht beantragen, dann bekommen sie sie halt auch nicht. Also man kann jetzt nicht sozusagen diejenigen schelten, die bereit sind, sich für diverse Anliegen zu engagieren. Und nebenbei gesagt ist ja das, wofür man eintritt, nämlich für Demokratie, für Bewahrung unserer ökologischen Lebensgrundlagen oder auch für die Bewahrung unserer Freiheit gegen extremistische Bestrebungen, die zum Teil aus dem Ausland ja sogar unterstützt werden. ist ja im Interesse der liberalen Demokratie. Also, und wenn es, selbst wenn es dann eine gewisse Schlagseite gibt, also dass sozusagen die NGOs überwiegend eher dem Mitte-Links-Spektrum zuzuordnen sind, dann würde ich sagen, wie ist es denn mit dem Milieu der Bundeswehr, der Sicherheitskräfte, der Wirtschaft? Haben die nicht wiederum auch einen hohen Einfluss im Staat und sind also eher konservativ tendierend? Irgendwo hebt sich das doch wieder auf. Ja? Und deswegen bin ich also dazu gekommen, den Neutralitätsbegriff nicht im Sinne von sowas Aseptischem irgendwie zu bezeichnen, sondern zu sagen, man muss ihn kontextuell interpretieren. Und es kann auch ein neutraler Mensch dazu kommen, sich bei einem Ungleichgewicht, bei einer Disbalance in der öffentlichen Meinung auf eine Seite zu schlagen, die er möglicherweise persönlich gar nicht unbedingt präferiert. Thomas Mann hat ja mal gesagt, ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Ich neige mich auf die linke Seite, wenn der Kahn nach rechts zu kentern droht. Und umgekehrt. Nicht? Und da sind wir auch wieder bei dieser Staatsdefinition, die ich eben nannte von Ortega y Gasset. Nicht? Der Staat ist der Status, die Statik, die Gleichgewichtslage der Meinungen. Und insofern ist zum Beispiel bei mir persönlich, also wenn ich einen Wahl-O-Maten mache, immer die Union auf Platz 1. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich immer die Union wählen muss. Einerseits, weil der Wahl-O-Mat sowieso nur die Policy-Dimension von Politik abbildet, also die Sachpolitiken, aber nicht die Politie und die Politics. Nicht? Die Politie ist in der Politikwissenschaft also das politische System, die Grundregeln, nach denen die politischen Prozesse funktionieren. Und die Politics sind der Kampf um Macht und damit sozusagen auch der Stil, in dem Politik betrieben wird. Und dann kann man sich aus Gründen, also wenn man den Eindruck hat, jetzt haben wir eine Disbalance, aus Gründen der Rationalität und der Freiheit, die nämlich immer Schaden nehmen, wenn ein Lager zu übermächtig wird, wenn es einen Sog nach links oder einen Sog nach rechts gibt, kann man sich sozusagen dann antizyklisch positionieren. Und ich finde, das ist auch die Aufgabe des Intellektuellen, nicht Mehrheitsmeinungen auch noch zu verstärken, vielleicht aus der narzisstischen Motivation heraus, also beliebt zu sein und immer schön oben zu schwimmen, sondern die Aufgabe also des Intellektuellen ist eher antizyklisch zu sein und darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht die Minderheit, auch wenn man ihr selbst nicht angehört, vielleicht doch da einen wichtigen und richtigen Punkt hat.
Mhm. Aber da fand ich jetzt wirklich mehrere Punkte total wichtig. Also für mich ist diese Frage vor allem, wofür sich die NGOs, die Zivilgesellschaft einsetzen, ja auch wichtig. Also die Sachen, die du genannt hast, ne, Extremismus benennen oder eben zurückdrängen, die Schöpfung bzw. Lebensgrundlagen bewahren, Chancengerechtigkeit. Das sind ja alles Dinge, die auch bei uns tatsächlich in der liberalen Werteordnung, die unserer gesamten demokratischen Verfasstheit zugrunde liegen, Ziele sind. Das heißt, die Frage ist ja, wofür trete ich ein? Ist das eine klassische Interessensvertretung, wo ich für meine Gruppe etwas versuche durchzusetzen? Oder ist das nicht eher etwas, die sagt, wir wollen das Spielfeld offen halten? Weil das wäre eben genau die Orientierung, von der ich sagen würde, die braucht eine Sichtbarkeit. Weil ich kenne das jetzt aus der Umweltthematik, wenn du nicht Personen mandatierst und im Zweifel vergütest, die immer wieder sagen dürfen, hallo, hier ist eine Natur, die geht übrigens kaputt, dann findet die das sehr schwer, Gehör zu finden. Also sie braucht stellvertretende Anwälte und Anwältinnen, die sie im Diskurs hochhalten, weil sie gar nicht selber sich einmischen kann. Und viel haben wir das ja auch mit benachteiligten Gruppen, die einfach gar nicht die Gestaltungsmacht haben. Also weil sie weder das Geld haben, noch die Verbindungen haben. Das ist ja auch mit Bourdieu, dem Soziologen, mit dem Kapitalformen. Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, in einer Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Nicht nur tatsächlich als Bürgerinnen und Bürger, sondern eben mit Finanzkapital, mit sozialem Kapital, weil ich einfach gute Beziehungen habe, hier mal anrufen kann. Oder tatsächlich mit einem, ja, wenn ich jetzt ein Talent habe zu erzählen, dann habe ich natürlich normatives Kapital, kann Deutungshoheit gewinnen. Und das heißt, diese unterschiedlichen Gestaltungsformen, die liegen auch im Privaten, also wie du auch beschrieben hast, und sehr ungleich inzwischen ja verteilt. Also wenn ich mir angucke, welche Plattformen von einzelnen Milliardären mit 50 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet werden, um einfach nur einseitige Positionierung in die Welt zu tragen, dann braucht es
mindestens von dem Staat, der Demokratie sichern will, mal die Frage, wie können wir das denn überhaupt balancieren? Und weil du Herrn Rödder erwähntest, R21, der Think Tank, ist der allererste. Ich kenne das, weil ich diese Antragsprozesse kenne, der einfach mal eben so eine 250.000 bekommt. Ist nie vorher gesehen gewesen. Normalerweise musst du erst eine Projektförderung beantragen und dann irgendwann hast du Glück, vielleicht eine institutionelle Förderung zu bekommen. Das heißt, da wird vom Staat eine vermeintliche Schieflage ausgeglichen, ohne dass der Akteur sich erstmal qualifizieren musste und ohne dass mir diese Schieflage einleuchten würde. Und das ist natürlich, finde ich, gefährlich, weil da geht es tatsächlich auch nicht um den Schutz der Lebensgrundlagen. Bei R21 geht es darum, konservative Perspektiven einzubringen. Also es ist genau nicht das Öffnende, sondern es ist das Kippende, die Deutungshoheit, die Interpretation dessen, was dran ist. Das ist sehr politisch und im Zweifel dann eben sehr viel Interessens, vielleicht orientierter sogar. Das heißt überhaupt nicht, dass nicht einige der NGOs, die für Gerechtigkeit antreten, auch sehr zum Teil rasant auftreten. Ne? Das will ich gar nicht vorwegnehmen. Aber diese Geschichte, dass da irgendwas zugunsten von wirklich kleinen Akteuren, wenn man sich auch anguckt, was die Größenordnungen jeweils sind, dann verschwinden die Budgets ja gegenüber eines von zum Beispiel einem Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, dessen Geschäftsführer nicht unbedingt politisch neutral auftritt, noch besonders freundlich in seinen Umgangsformen auf X. Also da finde ich gerade so dieses Thema Werte und was sind eigentlich grundlegende Werte. Wir haben eine Folge, machen wir in dieser Staffel zu Umgangsformen. Was wären denn für dich so zentrale Werte, wie wir diese Idee von Balance und Neutralität hinbekämen? Also was sind denn welche, wo wir sagen, die sind vielleicht auch breit anschlussfähig oder tatsächlich so demokratische Grundwerte? Können ja ruhig sehr nah an den christlichen dran sein, aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich in vielen anderen der Lehren, die jetzt zum Beispiel bei den Sozialdemokraten darunter liegen, ähnliche finden könnten. Also wie finden wir wieder was Gemeinsames?
Also ich würde bei dem Begriff Werte auch nochmal unterscheiden, so eine Differenzierung einführen, weil alles, was irgendwie mit Ethik zu tun hat, wird gern unter dem Begriff Werte gefasst. Ich würde sagen, Werte sind zunächst mal das, was wir als erstrebenswert betrachten, individuell oder auch als Gemeinschaft. Und betreffen eine Ethik der Ziele. Dazu gehören Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Wohlstand. Und über diese Werte, wenn man mal Umfragen machen würde, gäbe es eigentlich gar keinen großen Dissens. Ja. Nur vielleicht in der Priorisierung. Ja, da würden sich dann die Geister schon scheiden. Und dieser Ethik der Ziele steht gegenüber die Ethik der Mittel. Das sind Normen, Tugenden und Institutionen, mit denen diese Werte sozusagen operationalisiert werden, verwirklicht werden können. Und solche Normen sind also geschriebene und ungeschriebene Regeln, also dass man anderen nicht schaden soll, zum Beispiel, dass man Rücksicht auf andere nehmen soll, dass man auch eine gewisse Beständigkeit hat und nicht jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf treiben soll. Dass man zuverlässig ist, pacta sunt servanda, also dass Absprachen eingehalten werden, etc., etc. Also die Normen sozusagen sind vielleicht sogar das Kernstück. Aber die Normen müssen natürlich auch von realen Menschen vorgelebt werden und realisiert werden. Und deswegen kommen wir auf diesen schönen verstaubten Begriff der Tugenden, was hier also etwas übel beleumundet war, noch in meiner Jugendzeit, nicht? Also Oskar Lafontaine hatte Helmut Schmidt geschmäht als einen Kanzler der Sekundärtugenden. Und ein besonders böser Satz war, dass man also mit sehr Sekundärtugenden, da wird üblicherweise Pünktlichkeit, Gehorsam und sowas zugezählt, also auch ein KZ betreiben könne. Aber ohne Tugenden geht es eben auch nicht. Also wir haben zwar den Tugendterror der Französischen Revolution noch sozusagen im Hinterkopf, aber ein sehr kluger Mann, der Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförder, hat ja mal gesagt, der freiheitliche Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Und deswegen braucht es ein bürgerliches Ethos, weil sozusagen der Staat also dieses Ethos nicht selbst erzeugen kann. Nicht nach dem Verfassungskonvent von Philadelphia wurde Benjamin Franklin von einer alten Dame gefragt, wurde kolportiert, was haben wir denn jetzt bekommen, eine Monarchie oder eine Republik? Und Franklin antwortete, eine Republik, wenn sie sie halten können. Mhm. Und das ist sozusagen dann diese Tugendebene. Und dann braucht man Institutionen, die sozusagen das, dem Ganzen eine Struktur geben, die Kristallisationspunkte sind, wo also bürgerliches Engagement auch geschützt und unterstützt wird. Und ehrlich gesagt darf der Staat da auch nicht so kleinkrämerisch sein und sagen, eure Anliegen würde man jetzt etwas mehr mit links in Verbindung bringen, eure mit rechts. Also er darf auch zum Beispiel schauen, wer bekommt schon sowieso genug Geld von irgendwelchen großen Spendern und wer vertritt also vielleicht Interessen, die nicht so finanziell starken Hintergrund haben. Neutralität würde sowieso ganz falsch verstanden, also wenn sie als Wertneutralität verstanden würde. Gemeint mit diesem Neutralitätsgebot ist nicht, dass der Staat sozusagen also nicht eigene Werte auch haben darf. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt in seiner Rechtsprechung, die Grundrechte sind nicht nur Abwehrrechte gegen den Staat und Teilhaberechte, sondern sie begründen auch eine objektive Wertordnung. Und deswegen sind ja auch Teile des Grundgesetzes vor Veränderung geschützt durch die sogenannte Ewigkeitsklausel, Artikel 79.3. Und also etwa an Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar, oder an den Staatsstrukturprinzipien von Artikel 20 darf überhaupt nicht gerüttelt werden. Und die Grundrechte zusammen ergeben sozusagen eine Wertordnung, die sich auch gegen ihre Feinde verteidigen darf. Also der Staat ist jetzt nicht in dem Sinne zur Neutralität verpflichtet, dass er jetzt also gegenüber dem Ansturm von Rechtsextremisten heute primär, nicht? Linksextremisten gibt es auch, aber sie sind nicht so stark im Moment, dass er da die Hände in den Schoß legen muss. Und dafür wurde eben das Konzept der wehrhaften Demokratie erfunden. Also Parteiverbot, Vereinsverbot, Entzug von Grundrechten, starke Verfassungsgerichtsbarkeit, Loyalitätspflicht der Beamten. Also dass die Demokratie ist nicht neutral bis zur Selbstaufgabe. Mhm. Guido Westerwelle hat mal gesagt, Guido Westerwelle, nicht, wir sind zwar liberal, aber blöd sind wir nicht.
Ja,
und,
ganz schön.
Und so würde vielleicht auch unsere grundgesetzliche Demokratie antworten, wenn ihr jetzt vorgeworfen wird, also was das Volk wähle, das müsse sie gefälligst auch akzeptieren. Pustekuchen, ja, sondern Extremisten dürfen auch vom politischen Prozess ausgeschlossen werden, wenn sie aggressiv kämpferisch gegen unser politisches System auftreten. Und die entsprechende Theorie dazu hat Karl Raimund Popper geliefert mit dem Toleranzparadoxon, dass sozusagen also eine schrankenlose Toleranz auch gegenüber den Intoleranten das Ergebnis hätte, dass die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Und dass also eine tolerante Gesellschaft sich auch gegen ihre Feinde wehren muss. Nicht? Das Buch heißt also Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
Ja. Ja, ich habe von dir diesen Satz mir rausgestrichen. Man steht vor der Paradoxie einer prima vista nicht neutralen Positionierung um der Neutralisierung willen zur Wiederherstellung eines Gleichgewichts, das diskursive Rationalität und Freiheit im Staat sichert.
Genau. Weil eben Mehrheiten dazu neigen, weil sie ja schon in der Mehrheit sind, denkfaul zu werden. Sie verlieren also tendenziell an Intelligenz, was dann natürlich Folgen hat auch für das Gemeinwohl. Und weil sie zu Intoleranz neigen, weil ja scheinbar also ihr Mehrheitsstatus der Minderheit Unrecht gibt und dann die Tendenz besteht, die Minderheit nur noch als Störfaktor anzusehen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass keine zu starken Unwuchten in der Sozialpsychologie eines Landes, in der öffentlichen Meinung entstehen. Und dass wir uns also dann verhalten, so wie Thomas Mann es vorgeschlagen hat, dass dann also auch jemand, der selbst Mitte-Rechts ist, ja, dann auch mal vielleicht Mitte-Links-Positionen vertritt oder auch als taktischer Wähler, so als Wechselwähler, dann mal eine Partei wählt, die ihm eigentlich gar nicht so nahe steht, aber die so sehr ins Hintertreffen geraten ist, dass wir eine Störung des Gleichgewichts haben. Nicht? Wir kennen aus der Wirtschaftswissenschaft ja also die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Und ich würde das also auch übertragen auf die Ökologie des Staates. Ne, wir haben eine Ökologie der Natur und zur Ökologie des Staates gehört auch, dass wir also so ein gewisses Gleichgewicht auch haben und dass wir also weder nach links noch nach rechts zu sehr einen Sog entwickeln, der am Ende dann unser aller Freiheit bedroht. Und wir sehen ja, dass die Demokratien von Jahr zu Jahr weniger werden, im globalen Maßstab. Der Demokratieindex verheißt nichts Gutes. Ja? Und im Moment ist es halt so, wenn Demokratien kippen, dann kippen sie in der Regel in rechtsautoritäre Regime und nicht in linksautoritäre. In den meisten Ländern Europas liegt die Linke ziemlich am Boden. Und deswegen kann ich auch als jemand, der sich zweifellos eher als konservativ einordnen würde, kann ich auch sagen, also jetzt müssen wir mal aufpassen, dass die Rechten nicht zu übermütig werden und dass man jetzt als Konservativer dann auch mal also dafür eintritt, dass also stumpfes Anti-Linkstum hier nicht so sehr die Überhand gewinnt.
Aber das ist ja das, was mich so ein bisschen verstört, weil ich das Gefühl habe, dass genau das salonfähig geworden ist und seit anderthalb Jahren so ein bisschen zumindest auf der bundespolitischen Ebene den Diskurs eben prägt und dann sich gleichzeitig verwundert gegeben wird, warum das eigentlich nur der Stärkung der AfD und einer wirklichen ja Dezimierung auch der christdemokratischen Partei, wenn man sich anguckt im November 2024, wie sie da standen vor den Neuwahlen und jetzt, also so einen Vorsprung und so eine Möglichkeit, Mitte-Politik in Deutschland prägen zu können, das muss man erstmal versemmeln. Und trotzdem wird ja daran festgehalten. Und das verstehe ich immer nicht. Also Konrad-Adenauer-Stiftung, wo du ja auch warst, hat es ja selber auch aufgeschrieben. Liebe Leute, also das ist die Strategie, mit der klassischerweise sich eben die Parteien der, ja, ich nenne sie jetzt konservativen Prägung, entweder eben klein machen oder eben sogar Teil vom Problem werden. Und das ist natürlich exakt das, wo wir alle so ein bisschen historisch betrachtet entgeistert davor stehen und sagen, nein, wir haben doch eigentlich eine Klarheit darüber, dass das Imitieren des Originals das Original stärkt und nicht umgekehrt.
Ja, also Feindbilder haben eine sehr hohe Stabilität. Und wenn man also jahrzehntelang in diesem Feindbild groß geworden ist, der Feind steht links, weil man eben ein Konservativer ist, dann ist unter veränderten Zeiten es offensichtlich für manche schwer, ihre gewohnten Trampelpfade zu verlassen. Deswegen hatte ich ja also am Anfang auch gesagt, in meiner Familiengeschichte, die Sozis waren der Standardgegner, ja, aber eben auch die Nazis der Todfeind. Also es ist wichtig, sozusagen immer neben der eigenen Neigung auch eine Situationsanalyse zu machen und zu gucken, also ob Neigung und Situation noch zusammenpassen. Und ich kann es deswegen also auch nicht verstehen, wieso jetzt Konservative in der Union den fabelhaften Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, als Entschuldigung, von Schleswig-Holstein, aber der für Nordrhein-Westfalen würde auch passen, also den Daniel Günther als Küstenkommunisten schmähen, nur weil er also innerhalb der Union eher den christlich-liberalen Flügel vertritt, ja gar nicht mal so sehr den christlich-sozialen, sondern den christlich-liberalen Flügel. Also bei manchen habe ich so den Eindruck, dass eine Verplumpung der Politik im Sinne von Schalke gegen Dortmund stattgefunden hat, also eine Art Hooligan-Mentalität in die Politik Einzug genommen hat, eine Schützengraben-Mentalität. Und wenn man also nun 30 Jahre gegen die Linken gekämpft hat, und das habe ich früher auch, dass manchen also dann die Kapazität verloren gegangen ist, sozusagen auch fein zu registrieren, wenn zur Abwechslung mal der Zeitgeist scharf von rechts weht und man sich dann tunlichst etwas anders aufstellen muss, nicht? Und das ist also, diese mangelnde Flexibilität wundert mich tatsächlich auch etwas. Und es war ein Zentrumspolitiker der Weimarer Republik, der Reichskanzler Wirth, der im Reichstag gesagt hat, der Feind steht rechts. Ja? Mhm. Und allein der Begriff rechts ist ja schon für manche, also oder der Begriff Faschismus ist ja schon für manche Konservative also mit so viel kognitiver Dissonanz versehen, dass sie den gar nicht mehr in den Mund nehmen wollen. Ich habe damit gar keine Probleme.
Ist ja auch ein analytischer Begriff.
Ist ein analytischer Begriff, nicht? Und also ich bin ein fröhlicher Vertreter einer Militanz der Mitte, weil wir dürfen die Militanz eben nicht den extremen Rändern überlassen. Also das Problem ist, dass Menschen, die ideologisch glühen, ja häufig mit sehr viel Herzblut, Zeiteinsatz und Geldeinsatz ihre Sache verfechten, während die moderateren Kräfte, also die politisch gemäßigte Positionen vertreten, oft habituell etwas lau sind, nicht? Und deswegen habe ich mal diesen Begriff der Militanz der Mitte einfach mal in die Arena geworfen, dass diejenigen, deren Naturell es eigentlich ist, also eher leisere Töne, differenziertere Töne einzuspeisen, dass die aber trotzdem also in der Machtfrage sehr entschieden sein müssen und also eine gewisse Militanz ja im Sinne einer kämpferisch-demokratischen Position zur Geltung bringen müssen.
Das ist doch schon fast ein super Schlusswort. Weil ich habe nämlich das Gefühl, an diesem, du hast vorhin einmal gesagt, oben schwimmen. Und das ist so etwas, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ob das nicht das libertär-konservative ist. Also dieses, mir ist so ein bisschen egal, was gesellschaftlich tatsächlich passiert, aber ich möchte oben schwimmen. Mhm. Und so ein bisschen dieser vorausschauende Gehorsam. Na, wenn die jetzt die Starken werden, dann wollen wir uns mit denen das mal nicht verscherzen. Ich war in Österreich vor knapp anderthalb Jahren, als gerade diese Verhandlungen mit dem Regierungs-, ja eigentlich der ÖVP, also der sogenannten konservativen Partei und dann eben Herrn Kickel von der eher AfD-Äquivalentpartei. Und dann wurde eben die Verhandlung abgebrochen mit den Sozialen und der konservativen Partei zugunsten dann einer Verhandlung mit Herrn Kickel. Mhm. Und was ich, dann habe ich überall rumgefragt, wie kann das sein, wie kann das sein? Und ein Rechtshistoriker, der dann Bildungsminister gewesen ist von der ÖVP, hat gesagt, ja, die rechtskonservative Wirtschaftselite hat gesagt, mit Kickel haben wir leichteres Spiel. Mhm. Und bei den Sozialen müssen wir über Sachen wie eine Vermögenssteuer etc. irgendwie vielleicht diskutieren. Und wie kann der das machen, der Herr Nehammer, der war damals der ÖVP-Leitende. Und dieser Satz hat mich so wie so ein Schock durchdrungen, wo ich dachte, mit dem haben wir leichteres Spiel. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das der ist, auf den wir wirklich richtig gut aufpassen müssen, weil da ist ja keine Werteankerung mehr da. Da geht es ja wirklich nur noch um meine Position.
Ich wundere mich wirklich immer wieder über die politische Dummheit bestimmter Teile des Großbürgertums, die also aus so einem egoistischen Kalkül, also die Linken wollen mir meinen Wohlstand wegnehmen, also meinen, sie könnten sich jetzt mit Rechten einlassen, die nun die absolute Wohlstandsvernichtung historisch ja bewirkt haben in Deutschland. Ja, nachher lag ja alles in Trümmern. Und dass man aus dieser historischen Erfahrung, dass Wohlstand und Rechtsextremismus also nur sehr vordergründig und sehr für eine sehr kurze Zeit zusammenpassen, dass man also daraus nicht gelernt hat. Und dass man also immer noch meint, man müsse sein Heil dann in einer ja im Grunde genommen auch sehr kollektivistischen rechten Ideologie suchen, die ja zum Liberalismus eigentlich gar nicht passt. Genauso wenig wie der Kommunismus und der Sozialismus. Also das fände ich wirklich schlimm. Und die Rechtspopulisten machen das ja sehr geschickt. Also sie locken die Wohlhabenderen mit einer also libertären Wirtschaftspolitik. Und den Ärmeren geben sie als Opium des Volkes also dann den Nationalismus und die Feindbilder der Migranten und der Schmarotzer, um es mal also drastisch auszudrücken, also wie Bürgergeldempfänger, nicht? Und dadurch bespielen also die Rechtspopulisten ganz unterschiedliche und im Grunde genommen ursprünglich gegensätzliche soziale Interessen. Und den meisten Leuten fehlt eben der genaue Blick oder die analytische Intelligenz, um die inneren Widersprüche dieser Bewegung offenzulegen. Und viele der Ärmeren, die jetzt also AfD wählen, die würden sich wundern, wenn die AfD wirklich mal zu sagen hätte, weil die Regierung massiv gegen ihre eigenen Interessen ginge.
Ja, nachweislich.
Und das Großbürgertum würde sich auch wundern, was nach 10 oder 20 Jahren bei einer so zügellosen rechtspopulistischen Regierung dabei herauskäme. Denn Rechtsstaatlichkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen unseres Wohlstands. Und mit Rechtsstaatlichkeit haben Rechtsextremisten schon immer Probleme gehabt. Hm. Nicht? Aber politische Intelligenz wird eben mit Wohlstand nicht automatisch mitverliehen.
Hm. Ja, und letzter Exkurs, ich meine, diese tollen Vordenker wie Peter Thiel, die gehen ja von der Apokalypse aus, bauen sich Bunker auf irgendwelchen Inseln, damit sie danach wie Phönix aus der Asche kommen können. Da kommen nicht viele mit auf dem Weg. Also auch die Rakete zum Mars bleibt recht klein. Und von daher sollte man sich vielleicht ein bisschen weniger von deren wahnsinnigen, auch sehr kleptokratisch ja vermehrten Reichtums beeindrucken lassen und eher mal fragen, wo kann denn eigentlich das tatsächlich erdverankerte Wohlstandsversprechen bleiben. Und warum hat das was mit Vertrauen zu tun? Weil wenn ich mir überlege, die beiden Gruppen, es geht ja in beiden Fällen das Misstrauen daran, dass das, was ich gewohnt war, für mich erhalten bleiben wird. Sei es, dass ich mitspielen darf in einer Gesellschaft, diese Abstiegsangst, die da die ganze Zeit bewirtschaftet wird, oder eben, dass ich mich weiter privilegiert fühlen darf, wenn es wirklich darum geht zu fragen, Leute, was mit der Verteilung momentan funktioniert, so mittelfristig nicht weiter. Also es sind ja eigentlich zwei grundlegende Sorgen, die ähnlich sind. Die dann aber eben mit dem, ach komm, du kannst oben mitspielen, aber dann nimmst du mal nicht so eng mit den Grundwerten unserer Republik. Und das andere ist, ja komm, wir geben dir eine Möglichkeit, Sündenböcke zu finden und darin deine Aggression auszulassen, weil dann trittst du denen oben nicht so doll auf die Schlüpse bei ihrer Selbstbereicherungsagenda.
Ich meinte übrigens mit dem oben mitschwimmen jetzt nicht nur das Interesse, also zu den Oberen zu gehören und es mir selbst gut gehen zu lassen, sondern ich meinte auch den Opportunismus damit. Also sozusagen derjenigen, die jetzt merken, der Zug fährt jetzt offensichtlich in diese eine Richtung und jetzt will ich mich mit denen, die zukünftig hier herrschen werden, mal gut stellen. Nicht? Also das ist ja auch, ich hatte ja diesen Aufsatz über Rechtspopulismus und Narzissmus geschrieben. Neben der narzisstischen Kränkung und Anspruchsmentalität, die eine Signatur des Narzissmus ist, gehört der Opportunismus auch dazu, weil man will ja immer geliebt werden von anderen. Und deswegen gibt es also einige, die jetzt kippen, die ursprünglich also gar nicht rechts waren, aber die jetzt meinen, also sie müssten sich schon mal allmählich in diese Richtung robben. Und zum anderen finde ich gut, dass du zum Schluss noch mal ansprichst, also den Blick ins Ausland. Nicht? Wir müssen ja gar nicht spekulieren, wie es uns ergehen würde, wenn die AfD hier regieren würde, sondern wir brauchen ja nur also in die Länder zu schauen, in denen Rechtspopulisten schon die Macht haben oder hatten. Wir können nach Ungarn schauen, wir können nach Polen schauen, wir können nach Großbritannien mit dem Brexit schauen, in die USA vor allen Dingen. Und wir sehen eigentlich immer, dass diese Experimente nicht sonderlich erfolgreich waren, dass sie immer mit Übergriffigkeit gegen freie Medien einhergingen, jetzt auch wieder in Tschechien, dass sie mit Übergriffigkeit gegenüber der Justiz einhergingen.
Supreme Court. Ne? Ja.
Genau. Und dass also Rechtsstaatlichkeit also da nicht zu machen ist mit solchen Kräften. Und also Medienfreiheit und Meinungsfreiheit auch nicht. Es ist im Grunde eine Travestie, dass ausgerechnet die immer für die Meinungsfreiheit als Helden antreten. Sie sind aber nur die Helden der eigenen Meinungsfreiheit. Und es ist also ein Kampf im Namen der Freiheit gegen die Freiheit, was wir hier sehen. Und also das ist doch nicht schwer zu durchschauen, finde ich. Und wir müssen doch nicht unbedingt den Fehler machen, den die Ungarn, den die Polen, den die Amerikaner, die Nordamerikaner gemacht haben. Und es auch noch mal versuchen, ob uns die neue rechte Welle nicht Heil und Segen bringt. Ich finde, darauf können wir verzichten, nicht nur wegen unserer eigenen Geschichte, sondern auch wegen der Erfahrungen, die Partnerländer bereits gemacht haben.
Ich denke auch, also Thema westliche Zivilisation, wir sollten uns zumindest richtig reinhängen in die Definitionsmacht, was das tatsächlich unbedingt ausmacht und die auf keinen Fall mal eben kurz in Form von Herrn Rubio oder in Form Vance hier bei uns importieren zu lassen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielleicht als allerletztes, du warst 2014 und 2015 Mitglied der Zukunftskommission Zusammenhalt stärken, Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten von der CDU Deutschland. Was würdest du der CDU heute mitgeben? 3, 4 Sätze mit dem gleichen Thema. Was würdest du ihr raten?
Dass sie sich auf ihre Wurzeln besinnt, dass sie eine Balance zwischen ihrer liberalen, sozialen und konservativen Strömung findet, dass sie eine parteiinterne Bildungsarbeit in dem Sinne auch leistet, damit das, was sozusagen an jungen Christdemokraten jetzt nachwächst, auch versteht, was das Konzept christliche Demokratie eigentlich bedeutet und nicht dem Trugschluss aufliegt, dass sozusagen sie sich in einer konservativen Partei oder in einer Wirtschaftspartei befinden. Und dass sie im Sinne Goethes, also sich auf ihre Wurzeln besinnt, der geschrieben hat, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Sorry, das ist jetzt nicht gegendert, ja, aber es ist Goethe. Und also diese Bildungsarbeit, glaube ich, die braucht der Konservatismus, damit er nicht verplumpt und damit er dieses schöne Konzept christliche Demokratie, was eine Lehre aus unseren historischen Katastrophen ist, also neu aneignet und mit Leben füllt.
Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, umgekehrt würde ich die Einladung rausgeben, dass jetzt nicht eine Gleichsetzung zwischen einer AfD und einer CDU sich normalisieren darf, weil ich denke, da sind wir deutlich an einer anderen Zeit und es ringen darum, was tatsächlich die christliche Volkspartei ausmachen kann, ist offen und viele Kräfte sind da sehr engagiert und ich hoffe, die bekommen deutlich mehr Rückenwind und Sichtbarkeit. Deshalb auch dir nochmal vielen Dank für diese differenzierte Reise durch das Denken als CDU-Wahl-O-Mat und gleichzeitig Mitglied Zentralkomitee der katholischen Kirche und, wie wir sehen, unfassbar belesener Intellektueller, der gerne dann auch überlegt, was ist antizyklisch, wo ist ein gewisser Widerstand wichtig, damit es nicht zu plump in die andere Richtung kippt. Andreas, tausend Dank.
Ganz herzlichen Dank, Maja. Hat mir Freude gemacht.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, ein Science Society Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.